überhaupt irgendjemand auf ihre Seite ging. Ihr Video hat sowieso niemand angeschaut. Das wollte niemand wissen, was sie so treiben. Ist in der Weihnachtsgeschichte und in dem, was Gott getan hat, da kommt etwas zusammen, was eigentlich irgendwie erstmal überhaupt nicht passt. Arme, Verachtete, Menschen, die tatsächlich in der absoluten Unterschicht der damaligen Gesellschaft anzusiedeln waren, die treffen den heiligen Gott aus der Höhe. Also irgendwie muss er runtergekommen sein. Die irdische Herkunftsfamilie von Jesus hat selbst nur Platz in einer fragwürdigen Unterkunft und legt den Retter des Universums in einen Futtertrog. Sie können sich bei der, heute würde man sagen, bei der Weihe ihres Kindes nur Turteltauben leisten, das Opfer der Ärmsten der Armen. Was für ein krasser Gegensatz, oder? Und das hat sich dann auch durch das ganze Leben Jesu hindurchgezogen. Aussätzige Menschen, die Sünder genannt wurden, Zöllner, das war übrigens ein diffamierendes, ein zutiefst verletzendes Schimpfwort, die hat er angetroffen. Er wird als Freund der Zöllner und Sünder bezeichnet. Irgendwie ein Gegensatz, den wir nicht so einfach zusammenbringen. Doch wo vieles unsicher, furchtbar und hoffnungslos scheint, da erscheint Gott auf seine Art. Ich habe euch diesen Satz hier mit an die Folie gebracht. Da wo vieles unsicher, furchtbar und hoffnungslos scheint, da erscheint Gott auf seine Art. Und wenn wir in unserem Fragen und in unserer Unwissenheit und Verworrenheit des Lebens rufen, Gott, wo bist du jetzt? Komm mal runter und schau dir mal diese ganze Misere hier an. Dann wird er sagen, ich bin doch längst da. Ich bin doch längst da. Wenn wir Dinge in unserem Leben erleben, die wir nicht zusammenbringen mit der Güte Gottes. Wenn wir das, was wir von Gott glauben, wenn das keine Realität in unserer Lebenserfahrung ist, dann fragt man sich schon, oder? Gott, wo bist du eigentlich? Vielleicht auch, jetzt komm mal bitte runter und sag mir mal, wo geht's hier eigentlich lang bei mir? Und wie kommt das in mein Leben hinein, dass du Frieden nennst und dass du Heil nennst? Das hast du doch schließlich gesagt. Seht ihr, Weihnachten, das ist die Zeit, wo Widersprüche, Unfrieden und Gegensätze wirklich aufeinandertreffen und wo sie aufgelöst werden können. Gott in der Höhe macht Frieden auf Erden bei den Menschen seiner Gnade. So wird es gesagt, so hat es Lukas aufgeschrieben. Er liebt es, gnädig zu sein und seine Geschenke zu geben. Und er ist bereit, dass wir zum Thron der Gnade kommen, wenn wir Hilfe nötig haben. So lesen wir es im Hebräerbrief. Und Jesus kommt runter, mitten in die Welt der Widersprüche, der Ängste, der Ausgrenzung und der Hetze im eigenen Leben und der Hetze gegen Menschen. Da kommt er hinein und er sagt, komm mal runter. Komm du mal runter, weg von deinen Gedanken über Gott, weg vom Leistungsdenken der Gesellschaft bis hin zum religiösen Leistungsdenken, als ob Gott nur dann Bock auf uns hätte, wenn wir ein bestimmtes Level an guten Taten erreicht haben. Er sagt, komm mal runter, ich bin da. Und er meint konkret, lasst uns zusammensitzen, komm. Erzähl mir deine Geschichte und ich erzähle dir meine Geschichte, warum ich hier bin und gerade jetzt für dich. Hier bin ich. Und ich bitte Gott darum, dass er dir gerade das jetzt, in diesem Moment auch sagt. Er sagt, erzähl mir deine Geschichte. Die Gedanken, die dir während der Predigt kommen, die Gedanken über dein eigenes Leben, deinen eigenen Erfahrungshorizont im Moment, den weiß Gott ja auch. Und er sagt dir an Jesus, deshalb bin ich jetzt hier und sitze jetzt neben dir. Sag mir's, erzähl mir deine Geschichte und ich erzähle dir meine Geschichte, warum ich gerade jetzt für dich da bin, gerade jetzt. Ich möchte euch heute Morgen von einem Mann erzählen, der sehr viel Kohle hatte und in einer Megakrise lebt. Und zwar einer, der mit Geld nicht beheben kann. Das schafft er nicht mit Kohle. Der Mensch, von dem ich erzählen möchte, der merkt, dass das Geld, all das, was er hat, was er bisher so geleistet hat, dass das alle menschlichen Beziehungen verfälschen und sogar kaputt machen kann. Besonders wenn die Art, wie man das Geld verdient, da sagen wir, nicht ganz so gesellschaftskonform ist. Und dieser Mann, der hat in seinem Leben einige sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen, sodass er jetzt zwar reich war, aber ganz dezent ausgedrückt keine Chance mehr hatte, irgendwelche förderlichen Beziehungen zu haben. Und das hatte verschiedene Gründe. Dieser arme, reiche Kerl hat gehört, dass da ein weiser Lehrer durchs Land zieht und alles hat, was man sich mit Geld nicht kaufen kann. Seine Stadt, also diese Stadt dieses armen, reichen Mannes, bekommt Besuch von einem Menschen, von dem man sich alle möglichen Wunderdinge erzählt. Auch so etwas wie, der hat so eine heitere Gelassenheit. Das will ich auch, hat sich dieser Mann wohl gedacht. Eine Ausstrahlung, eine Persönlichkeit, einen inneren Frieden mit sich und mit anderen. Wo er das wohl her hat? Denn kaufen kannst du dir das nicht. Und er hat eine Harmonie und er strahlt eine seelische Kraft aus, eine Stabilität. Der hat ein offenbar unproblematisches und manchmal könnte man sogar sagen, ein geradezu liebevolles Verhältnis zu Gott. Warum hat er das nur? Dieser Mann, von dem man das sich erzählt hat, den seine Eltern Jesus genannt haben, der wird in uns in Lukas 19 als jemand beschrieben, der umgeben ist von vielen Menschen und eben durch Jericho hindurchzieht. Der Hype um Jesus ist riesig, maximal riesig. Und jeder will ihn sehen, natürlich. Das hätten wir auch gemacht. Nur mal sehen, wer das eigentlich ist, um dem sich anscheinend die ganze Welt dreht. Also hört mal, was man so von ihm liest. Von dieser Geschichte, von diesem Jesus und von diesem anderen. Ich lese euch die ersten drei Verse aus Lukas 19. Und Jesus ging hin nach Jericho. Er ging hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Okay, jetzt ist er raus, der Name Zachäus, habt ihr wahrscheinlich eh schon gedacht. Übrigens, Zachäus, ich finde das stark, ist sehr eng verwandt mit dem Namen Zacharias, übrigens. Und heißt, Gott hat sich erinnert. Irgendwie passend, oder? Gott hat sich erinnert, oh, da hängt noch einer hier voll in der Schleife und kommt nicht raus. Gott hat sich erinnert, macht er übrigens auch bei dir. Und er kennt dich auch mit Namen. Zachäus, wir lesen hier, er begehrte, Jesus zu sehen. Wisst ihr, das war damals, wie heute auch oft, die Vorstellung, die wir von Gott haben, die folgen oft diesem Muster. Wenn es einen Gott gibt, dann wird er die Guten belohnen und die Schlechten wird er bestrafen. Also hat Gott auch in seiner Firma so ein bestimmtes Punktesystem eingeführt, das er genau studiert. Und wenn du gut bist, wirst du mehr Anerkennung erfahren und wenn eben nicht, dann wird er dich irgendwie bestrafen. Und je weiter du die Leiter oben bist, und eben dann den nächsten Punktestand nicht erreichst, umso weiter fällst du runter. Wie im richtigen Leben halt. Wir stellen uns das manchmal echt so vor. Und wir haben auch manchmal dieses Wertesystem gegenüber anderen im Kopf. Auch gegenüber anderen Menschen, die auch an Gott glauben. Und wir sagen, na gut, wenn der ein bisschen besser handeln würde, dann wäre Gott auch wahrscheinlich irgendwie freundlicher zu ihm, vermutlich. Wir haben das irgendwie so drin. Also es gibt da übrigens so ein Sozialexperiment in China. Das habe ich gelesen, findet man auf der Seite Quarks, wenn ihr da mal drauf gehen wollt. Da läuft so ein Versuch, Menschen nach ihrem sozialen, nach einem sozialen Bewertungssystem zu erfassen. Die Idee dahinter ist, wer sich gut verhält, wird belohnt und wer der Gemeinschaft schadet, der wird bestraft. Also zum Beispiel, man fängt so mit 1000 Punkte an, jeder, und dann geht's los. Wer sich sozial engagiert, wer bedürftigen Menschen hilft und sich kümmert, wer Geld spendet, bekommt Bonuspunkte. Wer aber Bestechungsgelder annimmt, Steuern hinterzieht, zu viel Alkohol kauft oder straffällig wird, bekommt Punktabzüge. Und die Menschen, die eine hohe Punktzahl erreicht haben, die bekommen schneller eine Wohnung, schneller ein Auto, Studienplätze, Reisetickets oder Ähnliches. Ich habe darauf gelesen, dass seit man das eingeführt hat, dass es schon über 148.000 Stornierungen staatlicherseits von Flugtickets gegeben hat. Krass, oder? Weil die einfach ein paar Punktabzüge bekommen haben und dann dürfen sie jetzt halt nicht reisen. Fertig. Also die Idee dahinter, man will Korruption und Kriminalität oder ganz allgemein unsoziales Verhalten einschränken. Das positive Verhalten soll gefördert werden. Klingt ja ganz logisch, aber wolltet ihr das hier bei uns? Also man will positives Verhalten, natürlich, aber nicht auf diesem Weg irgendwie. Niemand wird sagen, dass dieses System auch nur ansatzweise gut sei. Für viele ist diese Vorstellung totaler Horror. Man wird ja ständig überwacht und bewertet und man muss sich konform verhalten. Jede Kleinigkeit wird registriert und das entspricht doch nicht unserem Wertesystem. Soll ich dir was sagen? Es entspricht manchmal deinem religiösen Denksystem. Weil du nämlich genau das von Gott denkst. Das ist einer, der guckt auf jede Kleinigkeit in deinem Leben. Kann er ja. Er weiß ja alles. Hatte schon David gesagt. Er weiß, was du denkst, bevor du es gedacht hast. Und was du sagst, bevor du auch nur darüber nachgedacht hast, was du sagen könntest. Und wo du dich aufhältst, weiß er ja sowieso. Da brauche ich kein Auto aus dem Jahrgang 2020. Man sowieso schon überall chipmäßig auffinden kann. Es ist krass. Gott registriert jede einzelne Haltung, bewertet sie und zieht daraus seine entsprechende Konsequenz. So denken wir manchmal. Und das ist Religion. Religion sieht bei den meisten Menschen so aus, dass sie davon ausgehen, dass man sich den Himmel natürlich irgendwie verdienen kann und darum auch verdienen muss. Egal, welche man nimmt, christlich, muslimisch, hinduistisch, egal wie du daherkommst. Bei den weit überwiegenden Menschen dieser Welt basiert dieser Glaube auf einem Punktesystem. Als ginge es darum, eine Leiter immer weiter emporzusteigen, um schließlich an der Himmelstür anzukommen. Ich bin so froh, dass Gott das sagt, nicht mit mir. Da steige ich gleich mal aus. Nein, ich steige da erst gar nicht ein. Da seid ihr bei mir auf dem Holzweg. Da seid ihr bei mir auf eine Leiter gestiegen, die überhaupt gar nicht an der Himmelstür ankommt, sondern beim nächsten Problem. Aber nicht bei mir. Weihnachten heißt, es ist nicht mehr nötig, eine imaginäre Leiter zum Himmel hinaufzuklettern. Das Bild passt ganz andersrum. Hinabzusteigen, das hat Gott gemacht. Hineinzusteigen in unsere Welt. Ich weiß ja nicht, wie ihr euren Weihnachtsbaum schmückt, wenn ihr denn einen habt. Ist ja nicht Pflicht, den zu haben. Es ist ein ziemlich kulturelles Ereignis, was dadurch stattfindet. Nein, wir hatten auf dem Gipfel unseres Weihnachtsbaumes meistens keine schöne Spitze. Weil wir den Weihnachtsbaum immer am 24. gekauft haben und nur noch den Abschaum oder den Rest halt gekriegt haben. Aber so war das bei uns. Zu Hause, jetzt nicht mehr. Und wir haben da immer so einen Engel reingesetzt. Ich habe mich echt gefragt, warum muss der Engel da oben sitzen? Der kam doch zu den Hirten runter. Aber das war wahrscheinlich die Idee dahinter, dass das von oben kommt. Jetzt weiß ich, wir verorten den Himmel oben. Passt vielleicht in so eine, auch in eine kindliche Vorstellung hinein. Aber Jesus sagt, der Himmel ist ganz anders. Der Himmel ist überall dort, wo ich bin. Und wenn er auf diese Welt hinein, in diese Welt hineinkommt, heruntersteigt, hinunterkommt zu uns, in unseren Worten, dann sagt er, ich tauche jetzt einfach bei euch auf und ich bin da und ich will da sein. Gott schaut nicht nach einem niedrigen Punktesystem, um es mit einem ganz einfachen, aber und nicht diejenigen, die denken, die seien gesund. Sagt, ich bin nicht darauf aus, zu sehen, dass ihr alles gut macht, sondern ich bin darauf aus, eure Krankheit, euer Zerbrochenes, das wahrzunehmen und zu sehen. Zeigt mir es, deshalb bin ich gekommen. Deshalb, auch mit einer hohen Punktzahl an tollen sozialen und religiösen Leistungen, die man vielleicht vollbracht hat und sich selber gut geschrieben hat, kann man tatsächlich Jesus verpassen. Es kommt nicht auf die Punktzahl an. Das Neue Testament ist voll von Geschichten, wo deutlich wird, dass Jesus mit niemandem so stark Kontakt hatte wie mit Menschen, die nicht mehr ankamen in der Gesellschaft. Und mit niemandem ist Jesus so stark aneinander geraten wie mit Menschen, die in ihrem Sozialranking eine erstaunlich hohe Punktzahl erreicht hatten. Weihnachten, ja, stellt alle üblichen Beurteilungssysteme auf den Kopf. Im Christentum geht es nicht darum, dass Menschen sich zum Göttlichen aufschwingen, sondern es geht um einen heruntergekommenen Gott, der mit uns Gemeinschaft haben will. Und nun lesen wir Zachäus, dieser, der mit seinem Namen schon ausgedrückt hat, Gott erinnert sich an mich. Er begehrte, Jesus zu sehen. Ich glaube, dass wir alle dieses Begehren, diese Sehnsucht in uns tragen, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, nicht nur etwas zu sehen, was uns Hilfe bringen könnte, sondern selber wahrgenommen zu werden. Und dass wir Punkte in unserem Leben haben, wo wir uns eine zweite Chance wünschen, wo wir angenommen sein wollen, wo wir heil werden wollen. Und das ging eben auch diesem besonderen Typen so, diesem Zachäus. Der passte nicht in das Schema der Leute. Auf der inneren Bewertungsskala der Leute, da war er maximal unten angesiedelt. Zachäus, ein Zöllner, einer, der mit den Römern der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat, der nicht nur normale Zölle erhob, sondern darüber hinaus auch einiges für sich eingestrichen hat. Der war unten durch einfach. Und dann hat er auch noch das Problem gehabt, klein zu sein. Und vielleicht hat er sich auch manchmal wie so ein HB-Männchen verhalten. Aber die Leute haben ihn halt nicht durchgelassen. Auf der Leiter der guten Taten, des sozialen Engagements, des religiös korrekten Verhaltens, da war er, wenn überhaupt, auf der unteren Stufe. Aber er begehrte, Jesus zu sehen. Was fasziniert uns eigentlich an diesem Jesus so? Warum begehrte er, diesen Jesus zu sehen? Was mich total fasziniert ist, wenn ich von ihm lese, wenn ich die Evangelien mal wieder durchlese, Geschichten von ihm neu entdecke, dann merke ich, er schaut nicht auf unseren Werdegang. Er kennt unsere Lebensgeschichte, aber er hat noch nie irgendwelche Punkte vergeben oder abgezogen oder so. Er sieht ganz einfach auf dich und er sieht auf mich. Und er nimmt wahr, welche Sehnsucht in deinem Herzen steckt. Wisst ihr, Zachäus, der hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass da ganz tief in seinem Herzen etwas ist von Begegnung mit dem Gott, der alles heil macht, der Beziehung wiederherstellt in jede Richtung. Lukas hat das nur so aufgeschrieben. Er begehrte einfach, diesen Jesus zu sehen, weil das damals so war, dass man das wollte, besonders die in der Gesellschaft ausgegrenzt waren. Zachäus hatte vielleicht irgendeine Ahnung, dass in der Begegnung mit Jesus der Anfang einer tiefgreifend positiven Veränderung seines Lebens liegen kann. Weil das hat man ja erzählt von ihm, von diesem Jesus. Er wusste, wenn etwas besser werden soll in meinem Leben, dann muss es anders werden. Er wusste nur nicht, wie es anders werden kann. Er konnte nicht wegen der Menge, heißt es. Er konnte nicht wegen der Menge der Arbeit, wegen der Menge der Verpflichtungen, wegen der Menge an Vorbehalten, wegen der Menge an Misstrauen, wegen der Menge an Scham, wegen der Menge an Familientradition, wegen der Menge an Menschenfurcht oder wegen der Menge halt. Steht ja gar nicht Menschen, weil die sind gemeint in dem Text, aber ich lese es auch noch anders. Es gibt schon Dinge, die uns so sehr abhalten, uns Jesus zu zeigen. Eine Menge an Dingen. Und manchmal liegen sie in uns und auch in unserer Vergangenheit begründet. In erlebten Grausamkeiten, ja. In Schicksalsschlägen, ja. Eine Menge. Manches hält dich vielleicht auch ab, Jesus zu begegnen, dich auf ihn einzulassen, weil du sagst, kenne ich schon. Vielleicht kennst du auch nur deine Gedanken über Jesus, aber nicht seine Gedanken über dich. Okay, Zachäus lässt sich locker, das ist das Gute an der Geschichte. Die Chance will er sich nicht entgehen lassen. Was kann denn schon passieren, oder? Einfach nur mal gucken. Was kann denn schon passieren? Einfach nur mal gucken. Das Wort Begehren, das ist mehr als Neugier, das ist inneres Verlangen. Ein zielstrebiges, äußeres Verlangen wird sichtbar in unserem Verhalten. Das Begehren macht erfinderisch. Auch schön. Verse 4 bis 6 könnt ihr mitlesen. Oder bis 5, mal gucken. Bis 5. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er hindurchkommen. Also Zachäus sucht sich einen Weg, er klettert auf so einen Maulbeerfeigenbaum, gedrungener Baum, niedrige Äste, dicke Blätter, also wie geschaffen für ihn. Es ist gut, wenn wir manches Mal auch uns solche Plätze suchen, wo wir sagen, vielleicht kann ich da so einen Blick auf Jesus erhaschen und ich will dir sagen, ein so ein Platz ist auch so ein Gottesdienst hier. Ein so ein Platz ist das Wohnzimmer zu Hause, das Sofa, in dem wir sitzen und sagen, na, wer sieht mich hier denn schon? Vielleicht ist das gerade für dich so ein Platz, wo du sagst, ich sitze eigentlich gerade nur da, weil ich mich hier nicht zeigen will oder auch nicht zeigen kann. Aber Jesus sieht dich. Wie gut ist das denn? Er will da durchkommen, durch deine Wohnung, durch dein Haus, durch dein Lebenshaus. Da kommt er durch, ganz sicher. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus. Übrigens, man hat diese Zöllner nicht mit Namen angesprochen. Never. Das war sonst schlimm genug, dass sie Zöllner waren, aber mit Namen ansprechen, nein. Unter sich haben die das schon gemacht. Die Zöllner unter sich, aber noch nicht andere. Und jetzt sagt dieser Jesus, der Gott, der hineinkommt in eine Welt, der Heil bringt allen, der Retter der Welt, der Messias, der Gott mit uns, der sagt, Zachäus. Er sagt zu dir nicht, hey du, sondern er sagt, Margret. Oder er sagt, Thomas. Wie auch immer du heißt. Er nennt dich beim Namen und er sagt, hey, komm mal runter. Komm mal runter von dem Ort, an dem du dich vielleicht versteckt hast und nur mal so aus der Ferne zuschauen wolltest. Komm mal runter. Ich muss, Jesus sagt, ich muss das. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ist das Schöne an Jesus. Er hat den Mut, sich einzuladen. Ich habe das übrigens in dem Kalender, Advent-Adventure-Kalender, auch gelesen. Lad dich mal irgendwo ein. Ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich muss heute mal zu dir. Wer weiß, was dann der andere schon sagt. Aber was er hier sagt, was Zachäus dann macht, das ist ja schon grandios. Kommen wir gleich drauf. ich muss heute in deinem Haus einkehren, das heißt so viel wie, ich kenne dich doch mit Namen, Zachäus. Jesus sagt, komm herunter, erzähl mir deine Geschichte, dann wirst du meine Geschichte auch verstehen. Habt ihr diese Begebenheiten schon mal aus diesem Blickwinkel gesehen? Dass Jesus nichts anderes möchte als Teilhaber und Teilnehmer sein an der Geschichte des Zachäus. Und die haben dort nicht nur gutes Essen gegessen. Nein, Zachäus hat seine Geschichte erzählt. Ganz bestimmt. Und Jesus sagt am Ende dieser Geschichte, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus erzählt dem Zachäus seine Geschichte. Warum er da ist. Und das macht er an Weihnachten in unterschiedlichster Weise. Und er macht es heute. Steig eilend herunter, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss, wisst ihr, wo sich die Augen eines Menschen derart sehnsüchtig an ihn heften. Kennt ihr das auch, oder? Dass ihr manches Mal denkt, boah, eine faszinierende Person. Und man kriegt die Augen gar nicht mehr weg von der Person. So muss das dem Zachäus mit Jesus gegangen sein. Wo sich die Augen eines Menschen derart sehnsüchtig an ihn heften, wo ein menschliches Herz mit einem derart brennenden Verlangen Ausschau hält nach Jesus, da muss Jesus einkehren. Da will er nicht nur oder könnte mal oder sagt, ich habe nächste Woche auch noch einen Termin frei. Nein, das sagt er jetzt, ich muss. Dein Zeitplan spielt gerade keine Rolle. Er kommt. Egal wie hoch das Ranking oder der religiöse Punktestand auch ist. Und damit sind wir mitten in diesem Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste kommen, musste unter uns Wohnung nehmen, weil es in dieser Welt trotz aller Dunkelheit und trotz allem, was im Argen liegt, immer noch oder vielleicht gerade deshalb jede Menge Sehnsucht und jede Menge brennendes Verlangen nach ihm gibt, nach diesem Heiland, so wie ihn die Weihnachtsgeschichte nennt. Nach einem Messias, wie die Juden sagen. Nach einem, der sagt, Gott mit uns ist da. Die Titel sind austauschbar, die Sehnsucht dahinter ist die gleiche. Und dann haben die beiden gut gegessen und viel miteinander gesprochen über sich und erzählt, wie die eigene Geschichte läuft. Und Gott will mit dir, mit mir Zeit verbringen, egal wie dein Leben verläuft und welche Weichen du in deinem Leben falsch oder richtig gestellt hast und egal, wo es dich im Moment auch geführt hat. Mach's wie Zachäus. Wir lesen Vers 6 bis 8. Er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und dann gibt es immer welche, die etwas dagegen haben. Das sind übrigens die mit diesem hohen Punktestand, die hier genannt werden. Bei einem Sünder ist er eingekehrt, was soll das denn? Und Jesus sagt, ich mache doch bloß das, warum ich auf die Welt gekommen bin. Ich mache nur das, wofür ich da bin. Also, streng dich nicht an, gut, besser, am besten zu sein. Schlecht ist das nicht, aber dein Punktestand bei Jesus wird dadurch nicht besser. Und zeig dich so, wie es dir geht, was dich ausmacht, was dich beschäftigt, was dich in Hetze bringt, was dich kaputt macht, was dich vielleicht im Moment gerade noch zudröhnt. Zeig dich mit dieser Geschichte, wie es um Jesus. Vielleicht bei einem Essen oder so, mit ihm. Du kannst ihn ja einladen, wir machen das. Viele Familien machen das, wenn sie beten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und sie sagen, jetzt sei mal hier. Aber danach ist er wieder vergessen. Man sieht ihn ja auch nicht. Aber was wäre das, wenn wir nur einmal so ein Essen gestalten, indem wir das bewusst sagen, sei du unser Gast und ihn während dem Essen fragen, wie denkst du denn gerade über mein Leben? Und erzählt das doch. Egal, wer gerade noch mit da sitzt. Jesus kann am Ende sagen, diesem Haus ist Heil widerfahren. Er ist doch einer derer, die auch zu Gott gehören. Ein Sohn Abrahams. Zu gut Deutsch, heute hast du die wahre Bedeutung deines Lebens entdeckt und bist frei geworden von den Dingen, die dich vom echten Leben trennen. Vers 9 und 10, Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das will Jesus heute auch. Er will, dass du heil wirst. Er will die Zerbrochenheit deines Herzens zusammenfügen zu einem Bündnis von ihm. Gott will, dass du heil wirst, darum kommt er runter. Gott kennt deine Sehnsucht, darum komm runter. Jesus lädt dich ein, komm herunter und erzähl mir deine Geschichte, dann wirst du meine Geschichte auch verstehen. Und dein Leben wird unerwartet heil werden. Ich möchte gerne noch beten und danach, ihr könnt schon nach oben kommen, wollen wir Tochter Zion singen, freue dich. Lieber Vater, vielen Dank, dass du hineinkommst in meine, in unsere Welt. Und wenn wir hineinschauen in unsere Welt, was gerade an so vielen Beziehungen zu Bruch geht, was die Geschehnisse in dieser Welt gerade mit uns machen und die Folgen, die daraus entstehen, mit uns machen, dann möchte ich dich bitten, komm hinein, hör dir meine Geschichte an und sag mir deine Geschichte mit mir und mach heil, was heil werden muss. Und zeig mir auf, dass ein Leben mit dir ein Leben voller Hoffnung bedeutet und dass ich das hineintragen kann in eine Welt, die dich braucht. Amen.